NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Melanie Straub liest die 10. abschließende Folge aus dem Roman Schnellleben von Brigitte Giraud in der Übersetzung von Michael Kleeberg. War es eine Verkettung von Zufällen oder hatte das Schicksal seine Hand im Spiel? Brigitte Giraud hat das Buch geschrieben, um nach dem Sinn hinter dem tödlichen Verkehrsunfall ihres Mannes an einer banalen Kreuzung mitten in Lyon zu suchen. Wäre er zu verhindern gewesen, zum Beispiel, wenn sie selbst an diesem 22. Juni 1999 Beifahrerin gewesen wäre. Fakt ist, beim Anfahren hat sich die übermotorisierte Honda, die Claude gar nicht gehörte, auf dem Hinterrad aufgebäumt und ihren Piloten abgeworfen. Die 1960 in Algerien geborene Autorin interessiert sich für das arabische Wort Maktub, das einerseits geschrieben, andererseits auch Schicksal bedeutet. Ihr Buch ist auch ein langer Liebesbrief an Claude, den Mann ihres Lebens. Hören Sie noch einmal Melanie Straub.
Der Zeitpunkt des Unfalls laut Polizeibericht ist 16.25 Uhr. Der Ort? Ecke Boulevard des Belges, Rue Félix Jacquier. Félix Jacquier, von dem niemand je gehört hat, wenn ich das so sagen darf, hat immerhin die Besonderheit, einer der ersten Bankiers der Stadt gewesen zu sein und außerdem Präsident der öffentlichen Krankenhäuser von Lyon von 1858 bis 1867. Ohne es zu wissen, hat er also teilgehabt am Empfang Claudes bei seiner Einlieferung in die Notaufnahme. Damned! In dieser Stadt läuft wirklich alles wie am Schnürchen. Claude ist vor die Füße einer Königin und in die Arme eines Bankiers gefallen. Die Bezirke Lyons erzählen nicht alle dieselbe Geschichte. Claude lebte auf dem Hügel der Canus, dem Hügel jener Arbeiter, die 1831 eine Revolte anzettelten, im selben Jahr als Frankreich Algerien kolonisierte. Und er ist in einem der schicken Viertel gestorben. Wie sehr ich mich auch bemühe, in dieser grotesken Verbindung etwas Symbolisches zu sehen, stoße ich doch auf eine Absurdität, die mich enttäuscht. Nein, da gibt es nichts zu verstehen und nichts zu sehen. Es ist, als versuche man, ein brottrockenes Stück Wäsche auszuwringen. Und dennoch. 23. Wenn Denis R. nicht beschlossen hätte, seinem Vater den De Chevaux zurückzubringen. Zu dem Zeitpunkt, als Claude die Mediathek verließ, war der Fahrer des De Chevaux, der ihm dann auf der anderen Spur entgegenkommen sollte und dessen Name im Polizeibericht verzeichnet war, den man mir später übergab, Denis R., ebenfalls dabei, von seinem Arbeitsort aufzubrechen, einer Grundschule, an der er als Referendar arbeitete. Dieser junge Mann von 23 Jahren, der keinerlei Mitverantwortung an dem Unfall trägt, kam in langsamer Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn in dem Moment an, als Claude stürzte und dann die Straße entlang rutschte. Zum selben Zeitpunkt, als Claude die Mediathek verließ, stieg Denis R. in den De Chevaux, der seinem Vater gehörte, und den er ihm zurückgeben musste, damit er verschrottet würde. Es war die letzte Fahrt dieses Autos, das aus dem letzten Loch pfiff. Denis R. hätte an diesem Tag nie den Boulevard entlangkommen dürfen. Aber er hatte es sich im letzten Moment anders überlegt und entschieden, das Auto nach der Arbeit zurückzubringen, anstatt das Wochenende abzuwarten. Dann wäre das Ganze vorbei und man müsste nicht mehr darüber reden. Das hat er mir anvertraut, als wir uns mehrere Jahre danach trafen. Das Auto seines Vaters, das Motorrad meines Bruders. Ich erfuhr dann, dass Denis R. Musiker ist, dass er die Musik liebt, die auch Claude hört, dass er eine Band gegründet und ein Album aufgenommen hat. Als ich mich endlich in der Lage fühlte, ihm zu schreiben und ihn dann auch kennenzulernen, beinahe 10 Jahre später, ging ich zunächst in ein Konzert von ihm. Vielleicht einfach, um mir sagen zu können, das ist er, um mir diese Augen anzuschauen, die gesehen haben, die das gesehen haben, was ich nicht weiß. Er sang im Vorprogramm von Mathieu Bogarts, den Claude einige Monate vor dem Unfall interviewt hatte. Daran erinnere ich mich genau, weil er mir das kanariengelbe Merchandising-T-Shirt mitgebracht hatte, in dem ich jahrelang schlief und das ich behalten habe, auch wenn es total ausgeblichen ist und auf dem Super aufgedruckt ist, der Titel des Albums. Denis R. sang also im Vorprogramm von Mathieu Bogarts. Das war im Marché Gare in Lyon, der auch zerstört wurde und dann im letztmöglichen Augenblick, jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, inmitten dieser großen Baustelle, die das ganze Viertel La Confluence verunstaltet, komplett neu wieder aufgebaut wurde. Ich hatte Marie gebeten, mich zu begleiten, umso mehr, als ich glaubte, ich würde Denis R. nach dem Konzert in seiner Garderobe treffen, wozu ich dann aber nicht den Mut aufbrachte, zum Glück. Seit dem Unfall hat Denis R. mehrere recht melancholische CDs aufgenommen. Auf einer davon gibt es ein Chanson, das Pardon heißt. Vermutlich keinerlei Zusammenhang, aber ich habe entschieden, dass es doch einen gibt. Man kann in den Text eines Lieds alles hineininterpretieren. Genauso wie man in jeder beliebigen Konfiguration der Realität Sinn finden kann. Der 23-jährige Mann, der den Deux Chevaux fuhr und der erste Hilfe geleistet hat, ist ein und derselbe. Denn außer Referendar und Musiker zu sein, war er auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Auch das erzählte er mir an dem Tag, als wir uns in einem Café in Coirous trafen. Er vertraute mir die letzten Worte an, die Claude gesprochen hat. Ich bin aus Paris mit dem TGV zurückgekommen, der um 21 Uhr in Lyon eintraf. Ich hatte nicht einmal zum Zug rennen müssen, denn die Installation von Ousmane Sow auf dem Pont des Arts hatte mich nicht viel Zeit gekostet. Ich konnte es mir sogar leisten, zu Fuß bis zur Gare de Lyon weiterzugehen, um von der sommerlichen Luft zu profitieren und all die guten Schwingungen des Tages zu rekapitulieren. Bei meiner Ankunft hielt Guy am Ende des Bahnsteigs nach mir Ausschau. Er war von dem Unfall informiert worden, aber noch nicht von seinem Ausgang. Er sagte mir lediglich, die Schulter sei verletzt. Ich war verblüfft, Guy zu sehen, aber nicht über alle Maßen. Ich kam gar nicht auf den Gedanken, ihn zu fragen, wie er davon erfahren hatte. Wir wurden in die Handlung hineingeworfen. Guy wollte mich zur Wohnung begleiten. Aber als wir dann dort waren, blieb er. Er tigerte durchs mit Umzugskartons vollgestellte Wohnzimmer, während ich die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter abhörte. Es gab nichts Ungewöhnliches, nur eine Nachricht von Christine, der Mama von Louis, der unserem Sohn eingeladen hatte, nach dem Geburtstag bei ihm zu übernachten, und zwei Anrufe in Abwesenheit. Guy lehnte das Bier ab, das ich ihm anbot. Guy war seltsam, aber mir fiel nichts auf. Alles war irgendwie schief, aber es kümmerte mich nicht. Wahrscheinlich war mein Hirn bereits angegriffen, bereits auf dem Weg, die Taste Verweigerung zu drücken. Guy schlug vor, ins Krankenhaus zu fahren, um Neuigkeiten zu hören. Es war ihm unmöglich, rumzusitzen. Ja klar, wir mussten dorthin. Guy fuhr durch die ausgestorbenen Straßen Lyons. Er rauchte bei offenem Fenster, er bot mir Zigaretten an. Ich rauchte mit ihm in der abendlichen Wärme. Es war noch nicht dunkel, der Tag dehnte sich. Ich war weit davon entfernt, mir das Schlimmste vorzustellen. Ich kam von diesem Pariser Tag nach Hause, der so voll von positiven Signalen gewesen war, was meinen demnächst erscheinenden Roman betraf, und hatte nur die Neuerscheinungssaison im Kopf, die bevorstand. Ich hatte ein Exemplar für Claude in meiner Handtasche, das in einem Umschlag steckte. Nico, der Roman, den er nie lesen sollte. Im Edouard Herriot Krankenhaus fragte Guy am Empfang nach. Aber es war noch zu früh für eine Auskunft. Ich wartete im Auto. Ich fand immer noch nichts verdächtig. Guy war nervös und schweigsam, aber so ist er immer, Auch während der zahlreichen Wochenenden, die wir zusammen verbrachten mit Michel, Philippe und Beatrice in diesem Bauernhaus, das ein Landwirt ihm in der Bresse vermietete. Wir fuhren ein weiteres Mal in die Wohnung zurück. Ich fragte ein weiteres Mal den Anrufbeantworter ab, ohne dass irgendetwas Neues geschehen war. Guy verweigerte das Bier, das ich ihm anbot. Er wollte telefonieren. Nach dem Auflegen sagte er mir, es sei ernst. Ich wagte nicht nachzufragen. Wahrscheinlich wollte ich es nicht wissen. Guys Gesicht war verschlossen, aber er hat oft ein verschlossenes Gesicht, selbst wenn wir auf der Wiese nach Pilzen suchten, selbst wenn er das Feuer im Holzofen anzündete. Ich stieg wieder ins Auto und ließ mich chauffieren. Ich überließ es Guy, die Dinge in die Hand zu nehmen. Wir fuhren. Ich erinnere mich, dass es sehr lange dauerte. Gegen Mitternacht, nach neuerlichen Versuchen am Empfang etwas zu erfahren, bat Guy mich, aus dem Auto auszusteigen. Ich hatte das Gefühl, dass meine Sandalen etwas zu weit waren. Ich musste die Riemen fester ziehen. Ich tat, was Guy mich bat zu tun. Nach einem undeutlichen Moment, in dem ich Guy auftauchen und wieder verschwinden sah, einmal von vorn, einmal von hinten, sprach mich auf dem Parkplatz eine Frau an. Ich weiß nicht, woher sie gekommen war. Alles um mich herum war dunkel. Ich wusste nicht, dass sie Notärztin war. Sie war es, die den Satz sagte, der mein Leben entzweischneidet. Wir haben nichts mehr tun können. Diesen Satz, der das Vorher vom Nachher trennt. Ein Falz, so scharf wie eine Messerklinge. Es geschah auf einem Parkplatz. Es gab keinen Hintergrund. Ihr Gesicht in der Nacht, ich würde es nicht wiedererkennen können. Es hat mich Wochen gekostet, um den Todeszeitpunkt Claudes zu erfahren. 21.30 Uhr. Wenn ich anrief, verwies mich das Krankenhaus von einer Abteilung zur nächsten. Einmal fragte man mich, warum mir an dieser Information so sehr gelegen sei. Ich wusste es. Intuitiv wusste ich es. Aber ich wollte Gewissheit. Ich wollte, dass man mir sagte, dass er auf mich gewartet hatte. Später erfuhr ich, dass die Notärztin vom Parkplatz auch die Frau des Notars war, des so zuvorkommenden Freunds von Guy. Auch hier gibt es nichts zu verstehen. Reiner Zufall. Reine Choreografie des Schicksals. Begegnungen, Freundschaften, Überschneidungen, Gefälligkeiten. Wochenenden auf dem Land. Zufälle. Das Leben in seinem ganzen Fluss. Es gibt da nichts zu verstehen. Jeder spielt seine Rolle. Jeder an seinem Platz in der Stadt, mit voller Berechtigung. Der Arzt, der Notar, der Lehrer, der Feuerwehrmann, der Polizist, der Bibliothekar, der Bankier, der Pfarrer. Sowas nennt man eine Gesellschaft. Alles läuft so glatt. Es funktioniert nicht, zum Besseren und zum Schlechteren. Der Journalist, der Angestellte des Bestattungsunternehmens, die Schriftstellerin. Es gibt kein Wenn. Die Sonnenfinsternis. Alle Welt redete über die Sonnenfinsternis. Du hättest es dir nicht vorstellen können. Jeder suchte nach Spezialbrillen, um die Sonne sehen zu können, die angeblich mitten am Tag hinter dem Mond verschwinden sollte. Es war nur noch die Rede von diesen Brillen, die man in Tabakläden finden konnte, im Monoprix, auf Marktständen. Zugelassene Brillen und die anderen, die Fälschungen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn man sich nicht die Netzhaut verbrennen wollte. Die Sonnenfinsternis war das Thema dieses letzten Sommers des Jahrhunderts. Es war das letzte Mal Sommer. Ein erstes Mal ohne dich. Paco Rabanne verkündete das Ende der Welt mit dem Absturz der Raumstation Mir auf Paris. Und ich war ihm dankbar dafür, dass es endlich eine Nachricht gab, die mich persönlich betraf. Ich wollte ihm glauben. Ich wollte, dass er recht hat, dass wir schließlich alle vernichtet würden, alle gleich sein würden. Aber ich konnte diesen bösen Gedanken niemandem mitteilen. Am 11. August hatte ich nichts vor. Nicht mehr als am 10. oder am 12. Die ganze Woche war schrecklich leer. Ich betrat diese lange Zeit Wüste, als würde ich mich in einer riesigen Brache fortbewegen. Es waren die 14 Tage, in denen Theo in der Ferienkolonie war. Ich hatte nicht gewusst, ob ich seinen Aufenthalt auf dem Land aufrechterhalten oder stornieren sollte, ob ich auch noch Unordnung in den Wahnsinn bringen sollte. Unser ganzes Leben war zu einer derartigen Anomalie geworden. Was hättest du an meiner Stelle getan? Alles hätte seine Berechtigung gehabt, und da ich jetzt alleine die Entscheidungen zu treffen hatte, war ich unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich würde nichts am vorgesehenen Prozedere ändern. Wir hatten die Wahl dieses Aufenthalts so sorgfältig getroffen. Ich hatte diese viel zitierte Brille in Theos Rucksack gepackt. Wenigstens hätten wir uns das zu erzählen, wo uns doch der gewaltige Schlag, den wir erlitten hatten, ohne Worte ließ. Wenn er sich die Sonnenfinsternis ansähe, dann würde er vielleicht an mich denken, die ich dasselbe sah wie er. Er und ich miteinander verbunden im selben Augenblick, beide im Sonnensystem verloren. Und ganz bestimmt würde er an dich denken, seinen Stern, der hinterm Mond verschwand. Ich stand so spät auf, dass die Sonne schon hoch am Himmel stand und die Finsternis war für 11.22 Uhr vorgesehen. Ich brauchte diese Wiederkehr der Zahl 22. Ich ließ das Auto an, nachdem ich übertrieben lange unter der Dusche geblieben war. Ich legte die Kilometer zurück, die mich vom Haus meiner Eltern trennten, ohne das Autoradio einzuschalten. Ich konnte keine Musik mehr hören. Ich verstand jetzt Marguerite Duras, die einmal gesagt hatte, wie sehr Musik sie niederschmettern konnte, was ich bis dahin für eine etwas effekthascherische Erklärung gehalten hatte. Autobahn, Urlauber, Anhänger, Motorboote, Paare, Kinder, das Leben. Das läuft wie ein Wasserhahn mit lauwarmem Wasser. Das Leben der anderen. Ich war 36 Jahre alt und ich fuhr zu meinen Eltern, um die Sonnenfinsternis anzusehen. Ich hoffte, Paco Rabanne würde Recht behalten. Komischer Kauz, dieser Paco, den ich plötzlich ins Herz geschlossen hatte. Auch er hatte seinen Vater jung verloren, der von Franco erschossen worden war. Ich sagte mir, wenn Paco es geschafft hatte, dann würde Theo es auch schaffen. Ich dachte überhaupt in solchen Querverbindungen. Die Sachen gingen mir kreuz und quer durch den Kopf. Ein Vater wurde erschossen und 20 Jahre später verantwortete das zum Erwachsenen gewordene Kind eine Modenschau mit jenen 12 untragbaren Kleidern aus Metall, Glas, Leder, die Ästhetik revolutionierten. Das Kind, das zum Modeschöpfer geworden war, war der Erste, der schwarze Frauen über den Laufsteg gehen ließ. Er ging allen auf die Nerven, dieser Paco, der als Siebenjähriger zum ersten Mal seinen Körper verließ, um astrale Reisen zu machen, auf denen er andere Leben lebte, alle extravagant, andere Leben als das, das ihn im Lager von Argelès hatte landen lassen mit seinem Medium von Mutter und dem Phantom des abwesenden Vaters. In diesem Sommer machte sich alle Welt über Paco Rabanne lustig. Klar, dass man darauf aus war, ihn lächerlich zu machen, einen Typen, der sich als baskischen Nachkommen der Bewohner von Atlantis bezeichnete, der die Zerstörung von Paris verkündete und das Ende der Welt, weil er den Prophezeiungen von Nostradamus Glauben schenkte, einen Typen, der behauptete, 1999 würde der Augenblick der großen Explosion kommen. Und da gab es natürlich eine ganze Menge Leute, denen diese Prophezeiung aber sowas von gegen den Strich ging. Wogegen sie mich befreite. Ich betete darum, dort am Steuer meines Wagens, dass sich um 11.22 Uhr der Himmel verdunkele, dass er immer schwärzer und bedrohlicher würde, in der Nacht verschwände, um dann in einem Lichtblitz unterzugehen, der die ganze Erde verbrennen würde wie eine Fackel. Das Einzige, was ich gewollt hätte, wäre in diesem Moment Theo in meinen Armen zu halten. Mein Vater tauchte hinter dem Tor auf, ganz fiebrig und vom Motorengeräusch des 106 rausgelockt. Er warf einen Blick auf die Uhr und drängte mich. Es kam nicht in Frage, einen Kaffee zu trinken oder sich in einen Sessel fallen zu lassen. Es kam nicht in Frage, einander zu fragen, wie es dem anderen gehe. Aber das brachten wir sowieso nicht übers Herz. Er reichte mir die Brille, die er für jeden von uns dreien vorgesehen hatte. Sie kamen mit seinem Abonnement von Le Progrès. Und dann zwang er uns, uns nebeneinander auf die Terrasse zu stellen. Meine Mutter auf der einen, ich auf der anderen Seite. Wir sahen aus wie von Edward Hopper gemalte Gestalten, starr vor der Landschaft stehend, ein wenig steif und verlegen in Erwartung, dass das Spektakel begann. Ich hatte seit dem Tag des Unfalls nicht mehr auf den Horizont geblickt, abgeschreckt von der Schönheit, die für mich nicht mehr erreichbar war. Im Juli hatte meine Cousine mich nach Giverny mitgenommen, damit ich eine Verschnaufpause bekäme. Ich hatte versucht, die Seerosen und all das zu genießen, aber ich war noch im Modus der Realitätsverweigerung. Ich sah die Welt wie hinter einer Glasscheibe. Das waren die Anfänge einer langen Reise, auf der ich das Gefühl hatte, permanent neben mir zu stehen. Vielleicht warst du ja doch im Himmel, so wie es Tante Olivia am Tag deines Begräbnisses zu Theo gesagt hatte. Dein Papa kommt jetzt in den Himmel. Theo musste mehrere solcher Sätze über sich ergehen lassen, während man mir ins Ohr flüsterte, »Was dich nicht umbringt, macht dich stärker.« Aber ich suchte den Himmel wesentlich intensiver ab, als ich gesollt hätte, und zum Glück schützte mich meine Pappbrille. Die Nachbarn standen in ihrem Gemüsegarten und winkten meinen Eltern zu. Ein Schwarm von Schwalben ging im Sturzflug nieder und verschwand. Ein Hund bellte, bis sein Gebell in ein Jaulen überging und immer leiser wurde. Alles wurde ganz still. Alles war lastend und beängstigend. Die Wärme auf der Terrasse ließ nach und die Schatten wurden länger. Ich spürte, wie die Hitze sich zu Kühle wandelte, als würde das Blut sich aus meinen Adern und meinem ganzen Körper zurückziehen. Es sind jetzt 20 Jahre und ich muss mich dazu durchringen, die Waffen zu strecken. Das Haus zu verlassen heißt auch, dich fortzulassen. Die Natur, die mich umgibt, wird sich in Beton verwandeln und die Landschaft verschwindet, so wie manchmal der Klang deiner Stimme verschwindet. Nach dieser so sehr langen Reise. Nach dieser irrsinnigen Überfahrt, auf der dein Sturz alle denkbaren Arten zu fallen nach sich gezogen hat, alle denkbaren Arten wieder aufzustehen, alle denkbaren Arten sich wiederzufinden. Es hat so viele Zeichen gegeben, so viele Zufälle, so viele heimliche Begegnungen. Unmitteilbares, besser verschwiegenes Leben. Da gab es das Gefühl, dass du mit mir verschmilzt, dass ich Mann und Frau zugleich wurde. Da gab es die Freunde, die einen Damm errichtet haben, die mir halfen, das Haus neu zu streichen. Da gab es die Bücher, die ich geschrieben habe, diese Wörter wie Ziegelsteine, die ich trotz allem festzementieren musste. Da gab es Theo und seinen Einfallsreichtum, seine Ideen, um dich auferstehen zu lassen und dann um uns zu retten. Und dieser Geburtstag, an dem ich unter den Blicken der anderen tanzte, mein 40. Da gab es die ersten Male das Gefühl von der Gefahr, die sich entfernte, dann diese unerwartete, beängstigende Freiheit, die mich jedes Risiko eingehen ließ. Da gab es den Schwindel der neuen Liebe, trotz der Leerstelle. Gemisch von Lust und Leid, alle Widersprüchlichkeiten, das Leben wie im Schleudergang einer Waschmaschine. Da gab es die Treue und das Schuldgefühl, die großen Worte. Das doppelte Leben, das pulsiert wie ein Song der Sparks. Wieder muss ich Kartons packen, deine Platten bruchsicher schützen, deine Musikinstrumente einhüllen. Alles Vogelgezwitscher wird von Motorengeräusch übertönt werden. Immer wieder die Vergaser. Und Bulldozer werden alles platt machen, was zuvor noch lebendig war. Es sind jetzt 20 Jahre und meine Erinnerung wird löchrig. Manchmal passiert es mir, dass ich dich verliere. Ich lasse dich aus mir hinaus. Manchmal muss ich mich konzentrieren, um deine Züge zu rekonstruieren. Dass es einmal so weit kommt, hätte ich mir nie träumen lassen. Um alle Details wiederzusehen, um mir deinen Blick wieder vor Augen zu rufen, muss ich eine ganz bestimmte Szene heraufbeschwören. Ich rede dabei nicht von deinen Augen, deren schwarz-samtige Intensität ich auswendig kenne, sondern von deinem Blick. Ich muss mich konzentrieren und diesen einen Augenblick wieder zum Leben erwecken, den ich im Geist fotografiert hatte. Ich erinnere mich, dass ich mir damals sagte, für alle Fälle. Ich glaube, dieses Spielchen spielt jeder. Ein Bild bewahren. Für alle Fälle. Du hast im Badezimmer gekniet. Du hast irgendetwas in dem Schränkchen unterm Waschbecken gesucht. Wahrscheinlich die Tube mit dem Gel, dessen Duft ich liebte, mit dem du immer dein dickes Haar gebändigt hast. Das war in der Wohnung ein paar Wochen vor dem Umzug. Ich betrat den Raum und du bist aufgeschreckt. Als wärst du wütend auf mich, die Tür so unvermittelt aufzustoßen. Und ich war völlig verblüfft, dich dort mit nacktem Oberkörper zu sehen, so entwaffnet. Du hast den Blick zu mir gehoben. Das Tageslicht schien von hinten durch das halb geöffnete Fenster auf deinen Rücken. Du warst ungeheuer schön. In deinem Blick lag etwas Zerbrechliches und Anrührendes, als wärst du plötzlich aus einer anderen Welt getreten. Du, dort unten am Boden, ich über dir stehend. Und diese Schultern, dieser Bizeps, fast wie bei einem Jüngling. Bevor ich die Tür wieder zumachte, habe ich irgendeinen Halbsatz gestottert, etwas mit Pardon darin, ein Pardon als Höflichkeitsfloskel. Dann die falsche Scham, die du beim Verlassen des Bads gespielt hast. Dieses angedeutete, komplizenhafte Lächeln. Während ich mich durch den Flur entfernte, blieben dieser Blick, die Andeutung, die Bände sprach bei mir. Auch dein Ton blieb bei mir, als du ganz zuletzt noch gefragt hast, alles klar? Du hast nichts anderes gesagt als, alles klar? Mit dieser tiefen und ein wenig aufgerauten Stimme, als wolltest du ganz sicher gehen, dass keinerlei Schatten auf den Augenblick fällt. Ich drehte mich um, etwas war geschehen. Ich war beruhigt.
Das war die letzte Folge aus dem Roman Schnellleben von Brigitte Giraud in der Übersetzung von Michael Kleeberg. Das Buch ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen, das Hörbuch bei Speak Low. Und auch diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. Im Bundestag startet in diesen Minuten die Debatte über den Nachtragshaushalt des Bundes für das laufende Jahr. Bundestag und Bundesrat wollen heute darüber entscheiden. Die Ampelregierung zieht mit dem Nachtragshaushalt die Konsequenzen aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Michael Kück.
Es geht darum, den Etat rechtlich auf sichere Füße zu stellen. Denn vor genau einem Monat hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass aufgenommene Schulden aus Notlagen nur im laufenden Jahr ausgegeben werden dürfen. Ein Vorrat auch für kommende Jahre aufzubauen, ist laut Gericht verboten. Genau das aber hatte die Bundesregierung zuvor getan, etwa beim Fonds für die Hilfe nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und bei der Energiepreisbremse. Das dafür vorgesehene Geld aus dem sogenannten Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds muss nun also in den eigentlichen Haushalt des Bundes überführt werden. Dafür muss der Bundestag offiziell eine Notlage erklären.